Wie gelingt langfristiger und nachhaltiger Gewichtsverlust? Dazu gibt's heute einige wesentliche Impulse. Herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Binder. Ich bin Arzt für Gesundheit und begrüße dich zu einer neuen Folge im Podcast Länger leben. Hallo und herzlich willkommen beim Länger Leben Podcast. Vor einigen Monaten hat Ralf Gabler mich in seinen Podcast eingeladen und mich zu der Frage interviewt, wie man Fett verliert. Wir hatten ein gutes Gespräch und haben zum einen beleuchtet, welchen echten gesundheitlichen Mehrwert man damit schafft. Vor allem aber, und das fand ich ganz gelungen, haben wir einige strategische Grundsätze diskutiert. Beim Thema Gewichtsverlust, da führen nämlich viele Wege nach Rom und jeder erzählt irgendwas anderes und das trägt dazu bei, dass viele sich in irgendwelche Techniken reinstürzen und dann irgendwie vor sich hin hecheln und vielleicht sogar ihr Wunschgewicht erreichen, oft aber nicht halten. Und das ist generell ein Problem in meiner Erfahrung, dass es im Gesundheitsbereich so viele teils diametral widersprüchliche Empfehlungen gibt, die sich dann an einzelnen Erfahrungswerten oder an aus dem Kontext gerissenen Forschungsergebnissen orientieren, dass viele Leute einfach oft verwirrt sind und es irgendwie dann nicht hinkriegen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Ralf mich also zu dem Gespräch eingeladen hat und es mir hier jetzt zur Verfügung stellt und ihr es jetzt hören könnt. Seinen Podcast findet ihr unter Vitalimpuls Podcast. Jetzt wünsche ich euch viel Freude und gute Erkenntnisse beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zum Vitalimpuls Podcast. Ich muss selber noch üben, es ist der erste Podcast nach endlos langer Zeit. Ich habe den auch jetzt ein kleines bisschen umbenannt in Vitalimpuls, weil mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Und mit ein Auslöser für diesen ersten Podcast wieder ist der Dr. Moritz Binder, Dr. Med Moritz Binder. Man könnte ja auch in anderem Bereich Doktor sein. Und ich freue mich riesig. Wir haben uns auf LinkedIn kennengelernt. Ich habe seine super tollen Artikel schätzen gelernt, schöne Kommentare von ihm gekriegt und dachte, Mensch, mit dem Menschen musst du mal unbedingt näher quatschen. Weil wir so ein kleines bisschen ähnlich unterwegs sind, zum Teil auch so ein bisschen ähnliche Einstellungen haben. Moritz, herzlich willkommen bei mir im Vitalimpuls-Podcast und ich freue mich total, dass du mein neuer Starter bist für den Podcast. Vielleicht magst du den Zuhörern mal für den Start so ein kleines bisschen was Näheres zu erzählen, was du machst, was du tust, mit was du dich so beschäftigst, bevor wir dann nachher in unser eigentliches Thema Abnehmen einsteigen werden.
Ja, hallo lieber Ralf. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir den Podcast zusammen aufnehmen. Und du hast es ja gerade schon grob skizziert. Also wir sind beide auf LinkedIn unterwegs und sind da aufeinander aufmerksam geworden, haben uns dann vernetzt und gemerkt, dass wir ein recht ähnliches Anliegen haben, obwohl wir aus ziemlich unterschiedlichen Richtungen eigentlich kommen. Ja. Genau, und du hast es auch schon angerissen, also ich komme ursprünglich aus der Medizin. Ich habe da in der Neurologie, in der Anästhesie, inneren Medizin, also länger im Krankenhaus und dann zuletzt in der Praxis gearbeitet. Und so ein Kerngedanke, der da irgendwie dazugehört, ist, dass sich die konventionelle, mechanistisch denkende Schulmedizin in all ihren Facetten richtig schätzen gelernt habe. Also das bedingungslos großartig finde, was wir da heute teilweise machen können. Also zum Beispiel in der Neurologie, wo ich eben zuerst nach dem Studium gearbeitet habe. Das ist wirklich unwahrscheinlich, was da heute möglich ist. Da kommen die Leute mit Schlaganfällen, sind schwerst betroffen, können nicht mehr sprechen, haben so Lähmungen und also sind wirklich schwerst beeinträchtigt und dann laufen die ein paar Wochen später ohne irgendwelche Residuen aus der Reha. Und das ist eben möglich, weil wir heute so Thrombektomien und Lysetherapien und alles Mögliche machen können und dann eben im Nachgang auch ausgezeichnete Physiotherapeuten und Ergotherapeuten und einfach wissen, wie man halt so einen Schlaganfall therapiert. Und was mich aber immer irritiert hat und dann auch richtig umgetrieben, ist die Tatsache, dass kein Mensch sich überlegt, okay, wir wissen eigentlich, wie es zum Schlaganfall kommt. Also die Pathophysiologie oder die Krankheitsentstehung hinter dieser Atherosklerose und dem, was halt über Jahrzehnte da irgendwie kumuliert und dann irgendwann den Schlaganfall macht, das können wir ganz genau beschreiben. Wir wissen exakt, wie das abläuft. Und daraus ergibt sich auch dieser riesige Potenzialraum zur Prävention. Also wir könnten das maßgeblich verhindern und nach hinten schieben. Natürlich ist das immer systematische Risikokalkulation, also das kann man nicht garantieren, aber man kann eben systematisch die Wahrscheinlichkeit und das individuelle Risiko dafür senken, dass jemand halt einen Schlaganfall bekommt. Mhm. Und weil ich das als so eine massive Diskrepanz erlebt habe und ich in der konventionellen Medizin so ganz demütig zwar immer versucht habe, da irgendwie im 1:1 Patientenkontakt diesen Impuls in die Versorgung reinzubringen und das Patienten anzubieten, aber einfach gemerkt habe, dass das System stationär sowieso nicht, aber leider eben auch ambulant, wo in meinen Augen so ein großer Möglichkeitsraum eigentlich wäre, einfach gar nicht dafür ausgelegt ist. Also das, da ist kein Interesse dran, da ist die Kultur, die Sozialisation sowohl der Ärztinnen und Ärzte als auch der Patientinnen und Patienten, die Abläufe, die Abrechnungsstrukturen und alles ist einfach nicht auf Gesundheitsförderung und Prävention ausgelegt. Und genau, dann habe ich mich letztlich entschieden, aus der Medizin rauszugehen und das zu machen, wofür ich wirklich brenne. Und das ist eben die Gesundheitsförderung und diese systematische, lebensstilbasierte, individualisierte Präventivmedizin. Das wäre ja, so ein kleiner Ritt.
Ja, das ist ja aber ist ja genau das. Also alle, die mich kennen, die nicht ganz neu sind bei mir, die wissen jetzt, warum wir beide uns irgendwo verstehen und warum ich deine Ansätze und deine Sachen so gern mag, weil das genau das Thema ist, eben wirklich so ein bisschen auf, du gehst sehr, sehr stark auf die Prävention und bei mir geht es so ein kleines bisschen ja um das Thema zu checken, was eigentlich alles möglich ist außerhalb von dieser mechanistischen Medizin, die ich durchaus ebenso wie du auch sehr, sehr schätze, weil das ein Hammer ist, was wir heute wieder in Ordnung bringen können, was kaputt gegangen ist. Das ist super faszinierend, aber einfach auch toll, was man tun kann, dass es erst gar nicht kaputt geht, wobei es genau ist, wie du sagst, es gibt nie eine absolute Garantie dafür. Aber trotz allem lohnt sich's, weil es einfach statistisch klar ist, wenn du bestimmte Dinge richtig machst oder möglichst viele Dinge richtig machst, dass du dann einfach insgesamt sehr viel besser durchkommst und dich letztlich auch sehr viel besser, sehr viel wohler fühlst. Das ist dann so ein bisschen Thema, wo wir dann auch bei unserem heutigen Thema schon wieder sind. Deshalb habe ich dich ja festgenagelt auf dieses Thema Abnehmen, weil es für mich gerade ein Thema ist oder war. Zur Hälfte war es und zur Hälfte ist es. Das heißt, ich habe die Hälfte von dem Gewicht runter, was ich runterkriegen will. Weil ich einfach auch deutlich, deutlich zu schwer war und für mich einfach mir auch klar war letztlich, dass dieses Schwere ein Risikofaktor ist, nicht ein Zeichen von geilem Leben, sondern einfach schlichtweg ein Risikofaktor. Und das ist das, wo es mich freuen würde, wenn wir heute so ein kleines bisschen drüber uns unterhalten können, wo du auch als Mediziner und als Präventionsmensch so den Ansatz siehst von zu viel Körpergewicht respektive einfach zu viel Kalorien, von zu viel Kalorien in der Zufuhr. Wo greifst du da, beziehungsweise wo begegnet dir das im Alltag? Wie gehst du dagegen vor? Hau einfach mal raus.
Also genau, da können wir jetzt verschiedene Ebenen beleuchten. Ich würde vielleicht als erstes mal zurückgehen zu dem, was ich gerade gesagt habe und zur konventionellen Medizin, weil es gibt natürlich ganz viele Frau Meyers und Herr Müllers, die gehen zu ihrem Hausarzt und dann hebt er die Augenbrauen und sagt, also Herr Müller, jetzt haben Sie hier ein bisschen Bluthochdruck und Prädiabetes und nehmen Sie mal ab. Ja? Und dann sagt der Herr Müller, okay, ja, was soll ich denn machen? Ja, machen Sie mal Sport und ernähren Sie sich ein bisschen gesünder. So. dann geht der Müller nach Hause, stimmt, und kommt nach 3 Monaten wieder und sagt, ja, ich habe es leider nicht geschafft, weil ich habe irgendwie einen stressigen Job und 3 Kinder und es war, also ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann sagt die konventionelle Medizin, na gut, Herr Müller, dann kriegen Sie halt hier eben Metformin und Candesartan von Blutdruck und dann ist doch alles schick. Und das wird dem Herrn Müller natürlich nicht gerecht, beziehungsweise der hätte eigentlich was ganz anderes verdient. Und weil eben die Medizin dieses Angebot nicht macht, entsteht dann aus meiner Brille wie so ein Vakuum, das man an vielen Bereichen sieht. Also egal, ob es dann um so Bewegungsapparatbeschwerden geht, ja, der Rücken zwickt, das Knie tut weh oder eben, was ich gesagt habe, Bluthochdruck. Da ist dieser riesige Möglichkeitsraum, den man den Leuten anbieten könnte und füllen, wenn man sie eben personalisiert begleiten würde und dann da ein bisschen System reinbringen. Aber das passiert nicht. Und das führt dazu, dass dann der Herr Müller irgendwie im Internet irgendwas von irgendeinem Influencer liest, ja, oder dann mit ganz viel Hoffnung irgendwie zu jemandem im alternativmedizinischen Bereich geht und da aber irgendwie das Fundament fehlt oder so, was heißt die Wissenschaftlichkeit, also was ist schon wissenschaftlich, ja? Wir machen ganz viel in der Medizin, wo wir keine Daten zu haben und halt so in Leitlinien dann irgendwie viele Leute sich Gedanken zu machen, wie man jetzt möglichst eine Empfehlung aussprechen kann. Also es gibt ja selten die einzig allein selig machende Wahrheit, aber ich glaube schon, dass es so eigentlich Möglichkeiten gäbe oder die Medizin eben prädestiniert wäre mit dieser naturwissenschaftlichen Basis und einem ganzheitlichen Menschenbild letztlich der Nahtstelle zur Pathologie und die ambulante Versorgung, die eigentlich so nah am Menschen dran ist, zum Beispiel ein Angebot zu machen, wie man eben systematisch Gewicht verlieren kann. Mhm. Und
passiert also nicht,
weil... Mund auf, ja, ergänz gerne, ja.
Passiert nicht, weil der Arzt dafür nicht bezahlt wird letztlich, auch kein, weil es ein gewisser Aufwand ist. Und also das ist meine bisherige Erfahrung, dass einfach diese klassischen Systeme da nur sehr, sehr schwer funktionieren und sehr schwerfällig sind, weil einfach bestimmte Dinge, das, was man so als sprechende Medizin auch bezeichnet, eben nicht wirklich honoriert wird.
Also das ist definitiv ein Punkt, ja, wenn Patienten sich ja zu Recht beschweren, dass sie sagen, oh, ich gehe zum Hausarzt und dann guckt er mich gar nicht an, der schreibt nur irgendeinen Krams da in seinen Computer rein und dann bin ich nach 3 Minuten wieder weg und der hat meine Frage überhaupt nicht gehört und geschweige die denn beantwortet. Naja, also den Vorwurf kann man dem Hausarzt machen, den Vorwurf muss man aber vielmehr noch eben dem gesamten System machen, das eben diese Medizin einfordert und von der ich gesagt habe, die mache ich nicht. Da habe ich keine Lust drauf.
Cool. Gut. Also schade einerseits, weil es natürlich Konkurrenz bedeutet, aber andererseits cool.
Genau. Und also diese Abrechnungsstrukturen, die sind definitiv ein Punkt, der diese sprechende Medizin, so wird es ja dann immer irgendwie ein bisschen als Schlagwort runtergebrochen, verunmöglicht auf eine Art. Ich glaube, es ist aber größer. Also ich glaube, oder mein Eindruck ist, dass ganz, ganz viele Ärzte leider auch eben so Pathologie und Defizit sozialisiert sind, dass da der Fokus drauf ist. Und ich musste zum Beispiel von einem Jahr so schmunzeln. Da hat meine Frau, die ist auch Ärztin, hat eine Fortbildung gemacht. Ging es um Diabetologie und eben Stoffwechselgesundheit, beziehungsweise eigentlich eben der Therapie von Fettleber und hohem Blutzuckerspiegel und sowas. Und dann hat der Referent sich dahingestellt und hat gesagt, ja, also wenn jemand übergewichtig ist, dann mittlerweile sagt man, lohnt sich das gar nicht mehr, da eine Gewichtsreduktion anzustreben, weil das schafft ja sowieso niemand. Das war der O-Ton dieses Diabetologen. Und jetzt darfst du dreimal raten, wie der aussah, dieser Diabetologe, ja, ohne ihm jetzt auf einer persönlichen Ebene zu nahe zu treten. Der hatte natürlich selber ein schönes Pläuzchen vor sich hergetragen. Klar. Und hat bestimmt auch Bluthochdruckmedikamente und so genommen. Und das ist ja auch ein Weg. Also ich habe da auf einer persönlichen Ebene gar keinen Missionierungsdrang. Oder wir sind ja alle erwachsen und können machen, was wir wollen. Und gleichzeitig finde ich es jetzt speziell bei jemandem, der eben als Diabetologe tätig ist, schon schräg. Und bin da auf eine Art irritiert, wenn ich sowas höre, weil das ist natürlich absurd in meiner Welt. Also es ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, das von vornherein so auszuschließen. Ja.
Vor allen Dingen, weil auch, also du weißt das und ich weiß das im Zweifelsfall auch, Und deine Frau weiß das auch, vielleicht weiß es sogar der Diabetologe, wenn du dir deinen Diabetes im Laufe deines späteren Lebens erwirbst, also nicht als Jugendlicher, wo dann der berühmte Typ 1 ist, der sehr häufig Autoimmungeschichte ist etc., der klassische späte Diabetes ist ein Typ 2 und der ist fast immer, also ich weiß nicht, ob man sogar immer sagen kann, mit Übergewicht vergesellschaftet. Und in den meisten Fällen, wenn du dein Übergewicht wegkriegst, hast du auf einmal keinen Diabetes mehr. Weil nämlich schlichtweg genügend Insulin meistens noch da ist. Nur eben durch diese Fettmassen, das hat mal ein Ausbilder von uns so hübsch erklärt, das ist wie wenn das Fett im Prinzip die Tür blockiert und den Klingelknopf blockiert, der normalerweise durchs Insulin aufgeschlossen wird. Und dann kommt einfach der Zucker nicht in die Zelle, wo er hin muss. Das heißt, du hast ein doppeltes Problem. Du kriegst die Energie nicht, die du bräuchtest. Du hast gleichzeitig das Fett etc. etc. Und du hast dann eben deinen Diabetes mit allen Spätfolgen, Maillard-Reaktionen etc. etc., was da eben mit reinläuft.
Genau, ich glaube, ich würde es auch so einbetten. Es gibt natürlich eine große Schnittmenge zwischen Menschen, die auf dem Kontinuum der Stoffwechselgesundheit eher im pathologischen Eck unterwegs sind und auch übergewichtig sind. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die sind normalgewichtig und haben aber chronisch erhöhte Blutzucker- und Insulinwerte und vielleicht eine Leberverfettung. Und genauso gibt es Menschen, die guckt man an und denkt, oh, du hast aber ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Die haben aber ziemlich gute Stoffwechselparameter, wenn man dann ins Labor guckt oder die Leber schallt. Mhm. Das heißt, das ist nicht synonym, aber wir haben eine große Schnittmenge und das implizierst du oder das so interpretiere ich das jetzt, was du sagst, was in jedem Fall so ist, dass diese Stoffwechselungesundheit reversibel ist. Und das ist das Schöne an den Stoffwechselerkrankungen, anders als zum Beispiel, also bei manchen anderen Erkrankungen, irgendwie bei der Arteriosklerose, die wir zwar verlangsamen können in dem Fortschritt, in der Progredienz, aber nicht reversibel machen können. Also auch wenn zum Beispiel die Dean Ornish-Anhänger das behaupten, das ist in der Art, wie ich die Daten, die es gibt, lese, nicht so, ja, dass man Arteriosklerose rückgängig machen kann. Aber jemand, der einen Diabetes hat, wegen mir auch einen, der insulinpflichtig ist, also der wirklich knacke ungesund ist, was Stoffwechselgesundheit angeht, der kann sich, wenn er sich dazu entscheidet, begleitet wird und es pfiffig anstellt, aus diesem Diabetes wieder rausmanövrieren. Der kann diese Diagnose loswerden. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht erstrebenswert, weil die ganzen Spätschäden, das ist das Gemeine am Diabetes, bisschen wie beim Bluthochdruck, wenn ich chronisch erhöhte Blutzuckerspiegel habe, das merke ich nicht. Also wahrscheinlich bin ich ein bisschen müder als so der Durchschnittsmensch und so und gibt es irgendwie ein paar Hinweise, aber ich habe da in dem Sinn keine handfeste Symptomatik, die mich jetzt im Alltag einschränkt. Aber auf einer molekularen Ebene passieren eben ganz, ganz viele gemeine Sachen. Zum Beispiel werden so kleine Blutgefäße, ja, die sind da beleidigt, wenn die immer so viel Blutzucker ausgesetzt sind und dann gehen die halt kaputt und dann hat man irgendwann eine Niereninsuffizienz. Und dann muss ich an die Dialyse. Das ist was 10, 20, 30 Jahre weg ist, wenn ich die Diabetes-Diagnose bekomme. Aber das möchte ich natürlich um jeden Preis vermeiden.
Tut und leider nicht weh. Also später dann schon, aber erstmal tut es leider nicht weh.
Genau, genau. Und das Übergewicht, ganz grundsätzlich, ist auch für nichts gut. Also übermäßiges Fettgewebe, das macht das Leben von keinem Menschen besser. Ja? Das ist hormonaktiv, da werden Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, das macht uns auf die Dauer krank, das ist schlecht für den Bewegungsapparat, also da ist nichts Gutes dran. Ja? Auch wenn in der Body-Positivity-Ecke das oft so dargestellt wird, ich glaube, da gibt es auch Menschen, die haben eigentlich ein gutes Anliegen, die meinen es gut, ja, und die wollen irgendwie die Welt ein bisschen besser machen, wenn sie sowas sagen. Und vielleicht ist das im ersten Schritt, kommen wir vielleicht auch darauf zu sprechen, was da irgendwie auf einer psychologischen Ebene so wichtige Eckpunkte sind, wenn man jetzt Fett verlieren möchte, ist das vielleicht ein erster Schritt, irgendwie anzuerkennen oder so einen liebevolleren Bezug zum eigenen Körper zu entwickeln, wo auch dazu gehört, dass ich mich im ersten Schritt erstmal annehme, so wie ich gerade bin. Aber grundsätzlich zu sagen, dass Gesundheit in jeder Körperform möglich ist und sowas, das ist in meiner Welt Wunschdenken. Also da habe ich eine andere Meinung dazu.
Ja. Da muss ich dir als Teildicker, sage ich jetzt mal, absolut zustimmen. Auch die anderen Ausführungen sind insofern super spannend. Ich hatte, vielleicht interessiert es einen Zuhörer, keine Ahnung, massive Hüftprobleme, wo mir das gesamte Umfeld gesagt hat, du musst unbedingt gucken lassen und ja, vielleicht Operation und tralala und pipapo. Ich bin kein Freund von Operationen und ich widerspreche da dann auch gerne mal und sage, nee, das ist okay, weil ich für mich ein recht gutes Gefühl habe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, Fakt ist, ich habe aktuell gerade 15 Kilo runter und war vorgestern das erste Mal wieder joggen und habe nichts von meiner Hüfte gemerkt. Klar läuft das mit dem Joggen nicht, ich habe heute einen ekelhaften Muskelkater und alles gut, aber keine Probleme mehr. Ich konnte relativ rund laufen, klar sind die Bewegungsmuster, die ich mir in den letzten 2 Jahren angeeignet habe, nicht raus. Das braucht noch ein bisschen mehr Zeit, aber ich konnte schmerzfrei joggen gehen. Und das ist einfach auch eine Geschichte, die genau auf das zurückzuführen ist, was du ja auch gesagt hast, diese Entzündungsreaktion, dieses hormonell aktive Gewebe, Fettgewebe, was eben diese Entzündungsreaktion pusht etc., das spielt da einfach mit rein. Und auch da, ich war immer ein, man sagt ja immer, es gibt gute Fette und schlechte Fette, ich war ein guter Fetter. Also insofern, ich war schon verhältnismäßig fit, trotz allem. Also meine Kunden, ich arbeite ja unter anderem auch so ein bisschen im Sportbewegungsbereich, waren immer sehr erstaunt, dass ich meine Klimmzüge machen kann, dass ich meine Liegestützen hinkriege etc. Trotz allem muss ich einfach sagen, dass das Leben hat sich mit 15 Kilo weniger so massiv verändert, das ist ein Hammer. Und das ist wirklich, dass ich war gespannt, ob wir jetzt hier auf Body Positivity zu sprechen kommen und hatte das eigentlich gehofft, weil es geht wirklich nicht darum, einen Dicken zu bashen und zu sagen, du bist jetzt fett oder was auch immer. Aber sorry, du fühlst dich einfach verdammt viel besser, wenn du von deinem Übergewicht was runterkriegst, weil du wieder mehr Energie hast, du fühlst dich besser, du hast mehr Bock rauszugehen. Da kommt so viel, spielt da rein und so viel spielt eine Rolle. Es geht nicht darum, dass ein dicker Mensch nichts wert wäre oder ein schlechter Mensch ist oder was auch immer. Aber man nimmt sich selber so unglaublich viel Lebensqualität weg, alleine durch das Übergewicht, von den Spätschäden, die du gesagt hast, die ja leider nicht wehtun, mal noch gar nicht zu reden, weil das ist das, was on the long einfach noch oben drauf kommt.
Genau, und ich möchte es auch mit ganz viel Liebe und Wohlwollen sagen. Also ich will hier niemanden bashen. Ich denke, wenn jemand übergewichtig ist, dann ist es natürlich immer eine schöne Projektionsfläche für alle drumherum. Also wenn jemand raucht oder massiv viel Pornos guckt oder, das sind alles Dinge, die wir jemandem nicht ansehen von außen, aber wenn jemand halt übergewichtig ist, dann wird er ganz schnell abgewertet und das ist leider was ich zum Beispiel auch im Krankenhaus oft so erlebt habe, dass wenn jemand übergewichtig ist, dann mussten diese Menschen sich leider oft ganz unangemessene, dumme Sprüche anhören vom Personal. Oder nicht oft, aber ich habe das wiederholt erlebt und das tat mir leid. Also ich möchte das ermutigend sagen und einfach auf einer sachlich nüchternen Ebene sozusagen aus meiner Sicht festhalten, dass an übermäßigem Fettgewebe einfach kein gesundheitlicher Benefit dran hängt. Und kann man mit Übergewicht glücklich sein? Natürlich. Und kann man da auch alt werden? Ja. Natürlich. Ja. Aber es ändert halt nichts an dem, was ich bisher jetzt dazu gesagt habe. Also ich finde es erstrebenswert, ganz unabhängig von dem subjektiven Alltagserleben, das du beschrieben hast, das ich im Übrigen auch teilen kann, ja, weil ich hatte auch mal über 20 Kilo mehr drauf als heute und es geht mir einfach besser, ja, Ich habe auch meine Knieschmerzen losbekommen und das wird auch zum Beispiel was mit dem Gewichtsverlust zu tun haben. Und unabhängig von diesem besseren Alltagsgefühl, wo man nicht am T-Shirt rumzupft und irgendwie sich im Schwimmbad nicht so wohl fühlt und sowas, ist es einfach auf die lange Sicht unserer Gesundheit sehr, sehr zuträglich und sinnvoll, irgendwie ein Normalgewicht zu erreichen.
Nein, absolut, weil es wirklich in ganz viele Richtungen reinspielt. Und das Fiese ist, also kann ich nur von meiner Warte aus sagen, solange du in diesem übergewichtigen Zustand bist, also ich habe das nicht gemerkt, dass es mir nicht gut geht. Ich merke das jetzt rückblickend, dass es mir nicht gut ging. Aber solange ich da drin war, war alles okay. Ich habe mein Leben gehabt, ich konnte Dinge machen, ich konnte Radfahren, ich konnte das, tralala, pipapo, alles ging. Nur ich merke jetzt rückblickend, wie viel Energie mir gefehlt hat, wie ich am Anschlag war, was noch dazu kommt. Ich glaube, du misst auch, das sieht auch so ein bisschen nach Messuhren und Messring und keine Ahnung was aus. Wenn ich sehe, wie sich ich habe, glaube ich, 2 Wochen lang dann wirklich deutlich reduziert gegessen, dann sind das erste Mal meine Werte im positiven Sinne explodiert. Ich hatte nachts, ohne dass ich an irgendwas umgestellt habe, war mein Puls um 10 Schläge niedriger. Also ich hatte sonst so 58 und hatte dann auf einmal einen nächtlichen Puls von 48. Jede Minute 10 Schläge weniger, die meine Pumpe hier drin arbeiten muss. Das ist einfach krass. Auch die Herzfrequenzvariabilitätswerte, die haben sich, also das ist für alle Zuhörer, die es nicht genau wissen, höher ist besser, da ist mehr besser im Gegensatz zum Puls. Die haben sich fast verdoppelt. Also die sind von 20 auf 50 hoch. Also innerhalb von 2 Wochen weniger essen, Körper runterkriegen, das was ja zuerst runtergeht, wenn du am Abnehmen bist, ist ja so ein bisschen die Leberverfettung. Das was da drin ist, das ist ja das, was sich am schnellsten eigentlich regeneriert und erholt. Und das hat schon einen ganz, ganz krass messbaren Benefit gegeben für meine Gesundheit.
Schön. Ich glaube, das würden viele Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, so teilen. Oder alle wahrscheinlich. Mhm. Ja.
Ich denke ja. Also deshalb, keiner wird gebasht, aber
nein.
Versucht's einfach. Und wenn wir beim Versuchen sind, Leute wollen ja immer unglaublich gerne was aus dem Podcast mitnehmen. Wie gehst du mit deinen Klienten an so ein Thema dran, wenn jetzt einer zu dir kommt und du siehst einfach, okay, ja, täte dem sicherlich gut, ein paar Kilo weniger zu haben. Wie gehst du mit so jemand vor? Wie gehst du es praktisch an? Weil du hast abgenommen, ich bin dran und habe abgenommen, ist ja nicht so ganz einfach. Das Abnehmen selber ist meistens noch der leichtere Part. Das Halten danach ist der etwas schwierigere. Aber auch das ist auf jeden Fall machbar. Völlig klare Geschichte. Hau doch mal raus, Moritz. Was, wie?
Absolut. Also ich denke auch, die eigentliche Herausforderung ist, das Gewicht langfristig zu halten. Und jetzt ist es natürlich sehr verlockend, ja, dass wir auch in irgendwelche Tools reinspringen und jetzt die 10 besten Tipps zum Abnehmen geben. Weil das ist, wie du sagst, was jemand aus so einem Podcast jetzt mitnehmen möchte. Gleichzeitig würde es mich freuen, wenn wir so ein bisschen Hintergrund- oder Metaebene noch beleuchten. Weil von diesem Podcast, wo man dann 1000 Abnehmen-Tipps kriegt, gibt es schon ganz, ganz viele.
Ja, mach.
Und ja, also eine Sache, die mir in dem Zusammenhang, die ich hilfreich finde, ist eine Studie von Spreckley aus 2021. Da haben die nämlich genau das erforscht, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, haben sich die Frage gestellt, was machen denn die Menschen, die Gewicht verlieren und das langfristig halten, anders als solche, die halt das Gewicht nicht verlieren und dann auch nicht halten. Und da hat man 3 so Kerngedanken rausgekriegt. Und das erste hört sich total trivial an, ist es aber eben offensichtlich nicht. Man hat rausgekriegt oder gesehen, dass diese Menschen, die also das Gewicht verlieren und halten, die haben sich dazu entschieden. Was meine ich damit? Die haben das konkretisiert. Die haben also die Entscheidung getroffen, die haben das aufgeschrieben häufig. Es gibt ja dann smarte Ziele und tausend Möglichkeiten, wie man irgendwie sowas in auch einen konzeptionellen Rahmen packen kann und dann Ziele gut formulieren. Ja, aber die haben nicht gesagt, ja, es wäre schon gar nicht so schlecht, wenn ich vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen weniger wiegen würde. Das haben die anderen gesagt, die es nicht geschafft haben, sondern die haben gesagt, ich möchte in den nächsten 6 Monaten 5 Kilo Fett verlieren. Das und das und das werde ich dafür tun. So, also das war das erste Merkmal, das man da irgendwie rauskristallisieren konnte.
Das hört sich so, noch eine, ganz, ich darf bitte, nur ganz
ja,
kurz
ergänze ich gerne, ja?
Ja, ja. Schreibt euch, also wenn ihr das machen wollt, setzt euch nicht nur das Ziel, sondern schreibt es euch wirklich auf. Macht das fest, idealerweise handschriftlich. Also man weiß, dass das eine bessere Wirkung hat, wenn ich sowas aufgeschrieben habe. Gebt euch selber dieses Ding, macht das Ziel smart, messbar, also was da alles mit reingehört in dieses smart, und schreibt es euch wirklich auf. Nicht nur überlegen, ja, ich würde gerne und verlieren und genau das, was der Moritz gesagt hat, sondern also bei mir steht auf einem Zettel definitiv bis zu meinem 60. Geburtstag, das wird im Oktober sein, 78 Kilo mindestens oder höchstens, also in dem Fall höchstens. Also das steht geschrieben, handgeschrieben. Und das ist wirklich ein Punkt, der einen Riesenunterschied macht, sich so ein Ziel zu setzen, sauber zu setzen und das auch wirklich festzuhalten.
Genau, und wenn du das sagst, dann wird es viele Leute geben, die sagen, ja, brauche ich das wirklich? Und jetzt habe ich es doch gehört und ich habe es mir schon mal überlegt und sowas. Und das kann ich nachvollziehen, weil mir geht es natürlich genauso. Ja? Und ich habe aber einfach die Erfahrung für mich selber in meinem ganz eigenen Leben gemacht, dass es sich eben auszahlt, das zu konkretisieren und eben zu verschriftlichen. Das ist ein einfacher, niedrigschwelliger Schritt, ja, der eigentlich nichts kostet, außer halt die Entscheidung, das zu machen. Das haben wir jetzt beide nochmal untermauert. Also das war in dieser Studie auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und der zweite, der hört sich auf eine Art genauso, ja, irgendwie trivial an, denkt man, ja, wirklich. Der zweite Punkt ist, dass die diesen Verlauf des Gewichtsverlustes getrackt haben. Also die haben Monitoring gemacht. Und das ist jetzt beim Gewicht verlieren natürlich sehr plakativ oder einfach. Man stellt sich halt auf die Waage drauf. Aber das ist natürlich am Ende nichts anderes als einfach ein Feedback oder eine Rückkopplung. Funktioniert das, was ich jetzt gerade mache? Und dann kommen wir auf eine Art zum Inhaltlichen. Ich schiebe aber noch den dritten Punkt, der in dieser Studie für mich so interessant war, raus, dass es wie eine Identitätsveränderung gab. Ja. Also die haben da auch qualitative Interviews gemacht und eben dann so, genau, das kann man dann so auch clustern und eben auswerten. Und da haben die gesehen, dass viele Leute berichten, dass zu Beginn ihrer Weight Loss Journey, wie man dann auf Englisch sagt, haben Leute so negative, ja, so angestrengte Glaubenssätze gehabt. Die haben gesagt, ah, ich muss jetzt 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, damit ich dann irgendwie oder ich darf das und das nicht essen, weil sonst. Also das war eben sehr defizitär und negativ und hat so diesen Struggle, den viele Leute erleben, abgebildet. Und in dem Moment, wo sie dann eben konkretisiert haben, was sie wollen, gemonitort haben, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dann ihr Ziel erreicht und gehalten haben, hatten die wie so einen Identitätsshift eben hinzu, ich bin einfach ein Mensch, der bewegt sich gerne und der macht gerne Sport, weil ich merke, das tut mir total gut. Das war dann gar nicht mehr so sehr auf das Gewicht fokussiert. Oder ich esse gerne morgens irgendwie ein leckeres Frühstück mit viel Eiweiß und Gemüse, weil dann fühle ich mich den Tag über besser. Also das war so irgendwie lebendiger und freudvoller und mehr aufs Positive ausgerichtet. Und da können wir jetzt auch noch, glaube ich, beide viel zu anschließen zu dieser psychologischen Ebene oder dem, was da eben die Seele auch für eine Rolle spielt beim Gewichtsverlust. Aber das wäre mal so die Studie, die ich ganz interessant finde als Ausgangspunkt jetzt für die Frage, okay, wie verliert man denn dann Gewicht?
Nee, sind Dinge, die ich zu 100% auch aus meiner Erfahrung und aus meinem Wissen natürlich stützen kann. Passt beides mit rein. Beim Wiegen, was vielleicht wichtig ist, also es ist super wichtig zu wiegen, wirklich täglich zu wiegen, auch das so lästig wie das ist. Und was für mich und auch für meine Kunden nochmal einen riesen Unterschied macht, wenn du das Gewicht nicht direkt immer als Gewicht nimmst, natürlich hast du das Gewicht und du kriegst es ja auch nicht aus dem Kopf raus, aber letztlich, was zählt, ist so ein gleitender Durchschnitt der letzten 7 Tage. Weil du das Gewicht, darüber muss man sich einfach auch im Klaren sein, das schwankt um bis zu 2 Kilo. Hin oder her, bei Frauen teilweise je nach hormonellem Zyklus auch teilweise noch stärker. Und sich darüber klar zu machen, auch die mathematischen Grundlagen, so bescheuert das ist, in so einem emotionalen Thema, wie viel kann ich an einem Tag, weil komischerweise rechnet man sich das ja oft in Tagen, wie viel kann ich an einem Tag realistisch gesehen überhaupt abnehmen und wie viel kann ich an einem Tag realistisch gesehen auch zunehmen? Und das bewegt sich so in einem Bereich von etwa 100 Gramm. Und alles, was diese 100 Gramm deutlich überschreitet, ist einfach nicht real. Das sind Dinge, höheres Darmfüllvolumen, mehr Wasser eingebunden, etc., etc. Und deshalb, wenn dieses Tagesgewicht gemittelt wird mit den letzten Tagen, dann kriege ich eine wesentlich bessere Linie, sehe sehr viel sauberer, ob das nach unten geht, ob das gerade läuft, ob das nach oben geht und habe nicht immer diesen, oh, was habe ich jetzt gestern gegessen? Ich habe zugenommen. Was habe ich gestern Furchtbares gegessen? Nein, das ist nicht die Geschichte. Ich brauche einfach dafür macht es manchmal Sinn, sich helfen zu lassen, von jemand wie von dir zum Beispiel, mal um mal eine grobe Zahl zu haben, zu sagen, okay, ich starte jetzt mal mit 1600 Kalorien am Tag oder 1800 oder was auch immer die einzelne Zahl ist und schaue dann mal, was sich im Laufe der Tage, Wochen entwickelt und zieh das durch, weil es klar ist, wenn ich mein normaler Bedarf lege bei 2,4, dann habe ich eben 800 Differenz und damit muss das Gewicht runtergehen. Auch um das zu sagen, das Gewicht geht immer runter. Der Stoffwechsel schläft nicht ein. Das macht er einmal im Leben, schläft der Stoffwechsel ein und das ist ganz am Ende, aber dann ist fertig. In dem Moment, wo der Stoffwechsel eingeschlafen ist, ist aus, dann ist wie man so schön sagt, der Ofen aus, weil dann heizt er nicht mehr und dann ist er eingeschlafen, dann war's das. Dann braucht man sich aber auch keinen Kopf mehr machen, um abnehmen oder zunehmen, weil dann ist einfach durch. Und das ist der Punkt. Alles andere, klar, kann der schwanken im Lauf von so einer Abnehmgeschichte, reduziert sich der Stoffwechsel auch ein kleines bisschen. Ich muss dann eventuell Anpassungen machen bei meiner Tageszufuhr, respektive bei den Erwartungen, die ich an die Schnelligkeit vom Abnehmen habe. Aber jeder, der weniger isst, als er verbraucht, nimmt ab. Jeder.
Genau. Das ist ein total wichtiger Kerngedanke. Es gibt ja da draußen im Netz, ja, gibt es dann Leute, die sagen, ja, 10 Kilokalorien Cola sind ja nicht die gleichen Kilokalorien wie Brokkoli oder sowas. Und es ist doch so. Also es gibt zum Beispiel einen Jason Fung, einen, ich glaube, kanadischen oder US-amerikanischen Arzt, der eigentlich ein ganz cooles Anliegen hat und auch so ganz hilfreiche Sachen skizziert zum Gewichtsverlust und Stoffwechselgesundheit. Aber der wird dann missverstanden und ich bin mir auch selber nicht ganz sicher, ob er diesen Kerngedanken so gut verstanden hat. Eine Kalorie ist eine Kalorie ist eine Kalorie. Ja, da gibt es nichts dran zu drütteln. Und wenn wir Gewicht verlieren wollen, dann müssen wir in ein Kaloriendefizit. Das ist essentiell wichtig und wer das einhält, der verliert Gewicht. So, da gibt es nichts dran zu rütteln. Alle Leute bei mir, die Gewicht verlieren wollen, verlieren Gewicht. Die nehmen ab. Punkt. Ist einfach so. So, und jetzt hast du es schon ein bisschen umrissen. Vielleicht denken wir das nochmal gemeinsam durch. Also wir haben einen Kalorienbedarf. Mhm. Und der Hauptchunk unseres Kalorienbedarfs, das ist unser Grundumsatz. Mhm. Und jetzt, genau. Wenn man so einen 0815 Deutschen nimmt, ja, so einen Kerl wie dich, der hat wahrscheinlich einen Grundumsatz irgendwie von 1800 Kilokalorien.
Ja, dürfte ziemlich hinkommen.
Ganz grob. Man kann das in so einen Rechner online irgendwie eingeben. Tatsächlich die Smartwatches, die sind so genauer, weil die einfach mehr Messpunkte haben, ja, die könntest dann besser in ihrem Algorithmus korrelieren mit Herzfrequenz und Schrittzahl und haben die Körperkomposition, die kommen da ein bisschen näher dran. Also wer eine Smartwatch hat, würde ich da drauf gucken, da habe ich meinen Grundumsatz. Und dann gibt es so eine Handvoll anderen Faktoren, die den Kalorienbedarf also weiter erhöhen. Das ist zum Beispiel NEAT, Non-Exercise Activity, Thermogenesis. Das sind häufig Leute, die sagen, ich kann essen, was ich will, ja, ich nehme nicht zu. Und alle sind neidisch auf die. Was machen die? Das sind Menschen, die so ganz viel hibbeln mit dem Knie die ganze Zeit oder wild gestikulieren. Ja, die sind immer so ein bisschen auf Achse, haben so eine leichte Schilddrüsenüberfunktion vom Phänotyp irgendwie. Und da sieht man in Studien, dass die teilweise durch diese kleinen Mikrobewegungen den ganzen Tag über einen Kalorienverbrauch und dadurch Bedarf generieren von bis zu 1800 Kilokalorien. Also den Grundumsatz, den du wahrscheinlich hast. Ja, richtig. Das sind natürlich krasse Ausnahmen, ja, die sind ganz auf der Seite des Spektrums, aber das gibt's. So, und das ist was in unseren Kalorienverbrauch natürlich auch mit reinfällt. Genauso wie so ein Nachbrenneffekt nach dem Training oder die Makronährstoffe, die wir zu uns nehmen, die brauchen teilweise auch nochmal für die Verstoffwechslung selber Energie. Und deswegen, das kann man sehr komplex denken, aber der wichtigste Chunk, der auf den Grundumsatz draufkommt, das ist unsere Aktivitätsenergie. Und das ist auch das, was die meisten Smartwatches uns zur Verfügung stellen. Ja, da sieht man immer Grundumsatz und dann Aktivitätsenergie. Und dann sehe ich, wenn ich einen Tag mal nur ganz, ganz wenig mache, irgendwie 20 Minuten locker um Block stramm spaziere, dann spuckt er mir vielleicht 100 Kilokalorien als Aktivitätsenergien aus. Und wenn ich so eine vierstündige Berg-Trail-Running-Tour mache, dann sind es vielleicht 1500 Kilokalorien. Also es kann auch richtig viel sein. Mhm. Und dann ergibt sich also für den Durchschnittsdeutschen irgendwie so ein mittlerer Kilokalorienbedarf von vielleicht 2300 oder sowas. Mhm. Und jetzt, haben wir gesagt, wollen wir ins Defizit. Also wir wollen jetzt zum Beispiel nur 2000 Kilokalorien durchschnittlich zu uns nehmen, dann sind wir im Kaloriendefizit und dann werden wir Gewicht verlieren. Das ist erstmal ein wichtiger Grundgedanke. Hast du was zu ergänzen oder zu meckern?
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich bei dir jetzt großartig was meckern müsste. Ich meine, du bist ein kompetenter Typ. Was soll ich da meckern?
Nee. Ich dachte, vielleicht willst du es mir mal reinzahlen, weil ich unter deinen LinkedIn-Kommentaren manchmal
Nein. Hör mir auf mit sowas. Nee, das ist absolut zutreffend und passend. Was ich oftmals das Gefühl habe, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, vielleicht ist das was du aus deinem Ding raus auch hast, dass wir Männer häufig völlig überschätzen, wie viel Kalorien wir durch Sport verbrauchen. Also der Männeransatz beim Abnehmen ist meistens, ja, ich muss wieder mehr Sport machen, ich bin zu dick. Jungs da draußen, Sport ist eine coole Geschichte und ist wichtig und aus ganz vielen Gründen sollten wir alle Sport machen und ist das auch eine ganz tolle Nummer. Aber das, was ihr verbrennt beim Sport machen, überschätzt ihr komplett. Also um das mal ganz klar so zu sagen, der Moritz hat da schöne Zahlen gebracht und die sind aus dem raus, was ich sagen kann, durchaus auch sehr stimmend. Das heißt, im Normalfall kann ich über mein Normales vielleicht so, ja, ich sag mal 400 Kalorien pro Stunde obendrauf setzen zu meinem Standardumsatz, vielleicht auch mal, wenn sich jemand komplett ausnullt 500, davon brauchst du aber dann auch 2, 3, 4 Tage Pause, weil das ist richtig oben drüber für einen normalen schon. Wenn wir dann noch wissen, dass ein Kilo Körperfett so irgendwo, je nachdem wie viel Wasser noch mitgebunden ist, 7 bis 8.500 Kilokalorien hat, dann kann man sich ausrechnen. Also dann sind wir sind noch lange nicht bei dem schlauen Abnehmen, auf was du eingehen möchtest, was ich für total wichtig halte, weil man kann dumm abnehmen und man kann schlau abnehmen. Und ich vermute mal, dass das ein Punkt ist, wo du noch drauf willst mit deinen Brokkoli- und Cola-Kalorien. Da geht's nämlich so ein bisschen um dumm und um schlau. Aber Sport selber ist ein kleines Zubrot. Also ich kann mir sicherlich ernährungstechnisch jeden Tag 800 Kalorien wegsparen. Das macht keinen Spaß und das ist nicht lustig, aber geht. Aber jeden Tag 800 Kalorien über Sport zusätzlich zu verbraten, das ist Hardcore und das schafft so gut wie keiner. Also es bleibt dabei, das Sixpack wird in der Küche gemacht, nicht im Fitnessstudio. Um das einfach so noch rauszuhauen, weil ich kriege das ja jeden Tag von meinen Leuten mit. Ich bin zu dick geworden, ich muss mehr Sport machen. Nein, du musst weniger fressen. Dann mach noch Sport, dass du dich wohlfühlst und dass du fit bleibst. Aber bitte nicht zum Abnehmen.
Ja, da sprichst du ein ganz schönes Dilemma an, das wir an vielen Punkten in der Gesundheitsförderung haben. Also, und weswegen ich mich freue, dass wir jetzt so ein bisschen Überbau oder einen Schritt zurück machen und das Big Picture anschauen, wenn wir jetzt über Gewichtsverlust sprechen. Weil, was ganz, ganz viel passiert, nicht nur in Bezug auf Abnehmen, sondern auch auf andere Sachen. Also jemand hat Schmerzen im Bewegungsapparat oder will eben, also hat irgendein gesundheitliches Ziel. Und dann sagt jemand im Fitnessstudio, hey, du musst jetzt so und so trainieren. Und dann sagt aber der Trainer im Fitnessstudio, nein, du musst so und so trainieren. Du darfst doch nicht jetzt hier Ausdauertraining machen, du musst Krafttraining machen. Und zwar dieses Krafttraining. Und dann sagt die Tante von der Schwester, die Nachbarin, nein, ich habe jetzt gelesen, man muss unbedingt Eisbaden, weil der Michael Phelps, ja, witzige Story oder Anekdote, der hat nämlich 12.000 Kilokalorien am Tag verbraucht, weil er den ganzen Tag im Wasser war und er geschwommen ist und über die Kälte im Wasser, ja, hat er so einen hohen Kalorienverbrauch gehabt, wir müssen jetzt alle Eisbaden und verlieren wir Gewicht. So, jeder hat irgendwie eine Meinung, aber keiner hat richtig einen Plan. Den kann man auch nicht haben, weil viele Wege führen nach Rom. Also es ist total wichtig in unserem Bereich, finde ich, dass man immer wieder den Schritt zurückgeht und einfach personalisiert überlegt, was machen wir hier eigentlich gerade? Und dann so grundsätzliche Anwendungslogiken und Frameworks entwickelt, die man dann personalisiert. Und wenn man jetzt über Gewichtsverlust spricht, dann ist eben dieser eine essentielle Kerngedanke, dass man ins Kaloriendefizit muss. Wie man da hinkommt, steht auf einem ganz anderen Blatt und es ist auch immer unterschiedlich. Ich kenne tatsächlich Leute, wenngleich ich grundsätzlich deinen Punkt, dass die meisten Leute ihr Sixpack in der Küche gewinnen als im Fitnessstudio. Ich kenne aber Leute, die haben einfach so viel aerobes Grundlagenausdauer gemacht, haben sich weiter ernährt wie sonst und haben dadurch 20 Kilo verloren. Das geht. Das wird für die meisten Menschen nicht der zieldienlichste Weg sein, aber das geht. Genauso wie es wahrscheinlich auch Leute gibt, die Eisbaden wegen mir gehen und es jeden Tag machen und dann im Sommer, wenn es nicht mehr so eisig ist, auch ein bisschen länger im kalten Wasser sitzen und dadurch so viel Kalorien verbrennen, dass sie in ein Defizit reinrutschen. Also das Ziel, das wir skizziert hatten, das einfach unumgänglich ist, wenn man Fett verlieren will. Die meisten Menschen werden aber, zum Beispiel, wenn sie jetzt exzessiv viel trainieren oder sich ins kalte Wasser hocken, die Erfahrung machen, ich habe viel mehr Hunger. Und wenn sie dann nicht ganz pedantisch ihre Kalorien tracken, worauf wenige Menschen nur Lust haben, dann wird das dazu führen, dass sie kein Gewicht verlieren, sondern denken, hä, ich mache doch total viel Sport, warum nehme ich denn nicht ab? Und dann am Ende nichts gewonnen ist. So, das heißt, wir wollen immer den Schritt zurückgehen, oder das ist mein Anliegen, personalisieren, gucken, aha, wo kommst du denn her, was hast du denn für Laborwerte, wie ist denn deine soziale Situation, wie sind deine beruflichen Anforderungen, ja, hast du viel Reisetätigkeit oder hast du ganz viel Rhythmus, was können wir denn da so in deinem individuellen, einzigartigen Leben etablieren an Gewohnheiten und Systemen, damit du Gewicht verlierst. Und wenn das gelingt, dann funktioniert es auch. Also dann verlieren die Leute Gewicht. Wenn man jetzt aber pauschal spricht über den 0815-Deutschen, dann würde ich dir absolut beipflichten, dass man sich am ehesten leicht machen kann, wenn man in der Küche darauf achtet, dass man weniger auf den Teller packt und isst, als der Organismus an Grundumsatz und Aktivitätsenergie hat, dadurch ins Kaloriendefizit reinrutscht und man dann Gewicht verliert. Und wenn man weiter auf dieser sehr pauschalen Ebene spricht, dann ist meine Erfahrung, dass viele Leute sich leicht tun, wenn sie mit möglichst wenig Kalorien möglichst viel Sättigungsgefühl erreichen.
Das ist die Brokkoli-Nummer. Jetzt sind wir bei der Brokkoli- und Cola-Nummer.
Magst du was zum Brokkoli und zur Cola sagen?
Nein. Hau ruhig raus, du bist ja schön drin. Okay. Ich freue mich nur, dass wir dran sind.
Sehr schön. Es ist auch ein bisschen langweilig, wenn wir so einer Meinung sind, aber ich erzähle weiter gerne. Also, wenn wir sagen, einfach ins Kaloriendefizit rutschen und es geht am ehesten in der Küche und uns dann die Frage stellen, okay, was macht denn Sättigungsgefühl? Dann sind es vor allen Dingen zwei Sachen. Das erste, das ist die Magendehnung. Und jetzt kann man sich ganz alltagsnah überlegen, wenn ich eine Handvoll Erdnüsse zu mir nehme, dann kann jeder jetzt mal schätzen, wie viel Kilokalorien das ungefähr sind. 21, 22, hast du eine Zahl im Kopf? Also sind vielleicht so 400 Kilokalorien. Das ist schon ganz schön viel. Also wenn man sich überlegt, 400 Kilokalorien in einer Handvoll Erdnüsse, dann hätte ich irgendwie nur so 5 Hände Erdnüsse und dann habe ich schon meinen Energiebedarf für den Tag gedeckt. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen großen Kopfsalat mit so ein bisschen Essig, Salz und ein paar Tropfen Olivenöl futter, dann hat der viel, viel weniger, also vielleicht 100 Kilokalorien, macht mich aber richtig voll. Also da habe ich die Magendehnung. Genauso wie wenn ich zum Essen viel trinke. Ja, vor der Mahlzeit irgendwie ein großes Glas Wasser, habe ich direkt Magendehnung. Dann werde ich schneller satt sein. Das ist der eine Punkt, der Sättigungsgefühl macht. Der zweite ist Protein. Also Protein ist einer der drei. Man kann es auch, also gibt noch mehr Makronährstoffe, aber vereinfacht kann man sagen, wir haben Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, Protein. Und das Protein, das ist heilig für den Organismus. Das kann der schon verstoffwechseln und Energie daraus machen. Also wenn wir jetzt einen Marathon laufen, ja, dann zehrt der alle Reserven an und dann wird der auch nicht nur das Frühstücksei, das noch in unserem Magen liegt, sondern sogar eigene Muskulatur anzapfen, um da irgendwie mit jeder Kraft Energie bereitzustellen für den Marathon. Aber eigentlich möchte er mit dem Protein ganz andere Sachen machen. Er möchte Gewebe aufbauen, Muskulatur erhalten und regenerieren, möchte Immunzellen bilden, also Sachen bauen, ja, so strukturellen Aufbau machen. Das geht nämlich mit den Kohlenhydraten und den Fetten nicht, das geht nur mit dem Eiweiß. Und jetzt gibt es die Theorie auf einer molekularen Ebene, die aber in meinem Leben und dem Leben meiner Klienten und vielen anderen und auch in den wissenschaftlichen Daten, in Interventionsstudien sich ganz gut abbildet, dass wenn der Körper einmal merkt, ich habe jetzt genug Protein, ich kann jetzt all die Sachen bauen, die ich bauen möchte, dann lehnt er sich sozusagen zurück, bildlich gesprochen, und sagt, jetzt bin ich froh. Jetzt schicke ich ein Signal an mein Hirn, das sagt, ich bin satt. Das ist also der zweite Weg, über den wir Sättigungsgefühl erfahren. Erstens die Magendehnung mit viel Ballaststoffen, Salat, Gemüse, Hülsenfrüchte und Trinken. Das macht eher so ein kurzfristiges Sättigungsgefühl. Also wenn ich mir den Kopfsalat reinschaufel, dann bin ich erstmal richtig voll und es kommt mir zu den Ohren raus. Aber nach einer Stunde, ein, zwei Stunden kann es sein, dass ich wieder ein bisschen Hunger bekomme. Und zweitens die Eiweiße des Proteins, das eben längerfristig satt macht. Also wenn ich morgens Eier esse, zum Beispiel 4, 5 Stück, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach den Vormittag über ganz zufrieden bin und gar nicht ans Essen denke und keine hohen Blutzuckerspiegel und einen Crash habe, so, sondern dass Essen einfach kein Thema ist und ich es mir eben dadurch leicht mache, weil ich dieses lang andauernde Sättigungsgefühl habe, ist relativ hoch. Das wäre das Eiweiß an zweiter Stelle. Und wenn ich jetzt noch vielleicht ergänze oder das ein bisschen einbette, ja, wenn man über Gewichtsverlust spricht, dann ist man so immer sehr auf dem, was man jetzt einschränkt auf dem Teller, und wir haben jetzt sogar ein bisschen überlegt, was kann man denn draufpacken auf den Teller, das ergibt ja auch Sinn. Wenn ich mir jetzt noch das Setting ein bisschen angucke und sage, jetzt kommt das Sättigungsgefühl, aber ich darf mir auch erlauben, mit so viel Ruhe und irgendwie auch Genuss zu essen, dass ich das dann auch wahrnehme und mir nicht auf dem Nachhauseweg den Döner reinschaufle in der U-Bahn. Ja, also ich habe Erasmus, also so ein Auslandssemester in Italien gemacht. Dieses Klischee, dass die Italiener das Essen zelebrieren, ja, und es über mehrere Stunden machen und so, das ist habe ich wirklich so erlebt. Und das ist aus meiner Sicht einer der Punkte, die viel zu wenig Beachtung finden, wenn man dann sagt, ja, zum Beispiel die mediterrane Vollwertkost ist so gesund. Ja, da überlegen alle, was gucken, also wie viel Olivenöl haben die und wie viel von dem und dem essen die. Aber niemand überlegt sich ernsthaft, wie viel Zeit, also in welchem Setting essen die denn? Wie genießen die denn ihr Essen? Ja, das wird dann auf irgendwelche Polyphenole im Rotwein runtergebrochen, wieder so reduktionistisch. Das ist natürlich ein bisschen eindimensional in meiner Wahrnehmung. Also die Italiener, die nehmen sich Zeit zum Essen. Und die genießen es. Und wenn wir uns das abgucken und das auch machen, dann merken wir auch, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Jetzt muss ich gar nicht noch mehr reinschaufeln in mich, sondern mir geht es gerade gut. Und dann kann ich es so stehen lassen. Und wenn man das beachtet, also ich überlege mir, wie werde ich denn möglichst satt mit möglichst wenig Kilokalorien? Und das esse ich dann in einem Setting, das irgendwie entspannt ist und möglichst regelmäßig, dass mein Organismus sich darauf einstellen kann. Dann wäre das so ein sehr einfaches Framework, finde ich, mit dem die meisten Leute schon relativ gut fahren können.
Da kann ich leider nicht widersprechen. Also so ein kleines bisschen klingt das ja hier immer auch durch. Der Moritz und ich, wir zoffen uns ganz gerne auch mal so ein kleines bisschen. Aber immer auf einer sehr, sehr schönen Ebene. Es wird nie böse und letztlich haben wir uns lieb, weil wir auch sehr ähnlich unterwegs sind. Und da wir beide wissenschaftsorientiert sind, können wir uns auch nicht zu sehr widersprechen, weil da so die Basic Facts, auch wenn Wissenschaft manchmal anders wirkt, sind eben schon klar. Und das Einzige, was ich da noch gerne reingeben würde, du hast es sehr, sehr schön erwähnt mit dem Protein oder Eiweiß, was auch aus meinem Empfinden ein mega wichtiger Punkt ist. Und dann kommen wir wieder zurück auch zu dem, was du vorher gesagt hast. Bitte Leute, wenn ihr abnehmen wollt, trackt euer Essen. Also schreibt im Detail auf, was ihr esst und wie viel ihr esst. Weil auch das meine Erfahrung mit meinen Leuten, das Eiweiß kommt eigentlich bei, ich sage jetzt mal bei jedem, ist sicherlich nicht jeder, aber bei 95% kommt das zu kurz. Selbst bei Leuten, die das Gefühl haben, ich esse doch Eiweiß, weil ich jeden Tag ein Ei habe, das ist eben nicht das, was ausreicht. So die Werte differieren ein kleines bisschen. Das, was die DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, vorgibt, ist eigentlich auf dem zu niedrigen Bereich. Man geht davon aus, dass das etwas ältere Menschen so etwa 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht haben sollten. Das können auch problemlos 2 Gramm sein. Das heißt, wenn jemand 80 wiegt, sollte er so, ja, ich sag mal irgendwo 140 bis 160 Gramm Eiweiß pro Tag haben, dass er genügend hat, um stoffwechseltechnisch versorgt zu sein, diese Bautätigkeit gut vollführen kann, die der Moritz erwähnt hat. Wenn das genügend da ist und 160 Gramm ist richtig, richtig viel, schreibt es euch mal auf, wer übergewichtig ist, checkt das mal ab. Ich weiß es aus Erfahrung von meinem Alltag, von mir selber auch tatsächlich, obwohl ich Profi bin, und auch von meinen Kunden, dass das Eiweiß, wenn wir nicht drauf achten, einfach deutlich zu niedrig ist. Und schraubt das mal wirklich für eine Zeit lang hoch. Wir haben Studien, ich bin da nicht ganz so fit wie der Moritz, ich weiß nicht, welche das jetzt im Detail ist, aber es gibt Studien, die zumindest mal für eine Zeit lang bei über 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht keinerlei negative Wirkung gefunden haben. Das heißt, ihr macht nichts kaputt, wenn ihr euer Eiweiß mal für eine Zeit lang richtig, richtig hochfahrt. Du darfst mir jetzt gerne widersprechen, Moritz.
Also, ich würde zum Tracken ergänzen, das ist ein guter Tipp. Also, wer seine Ernährung oder seine Kalorienzufuhr trackt und checkt, dass er ins Defizit geht, der wird Gewicht verlieren. Das haben wir ja besprochen, da gibt es also keinen Weg drumherum. Gleichzeitig ist das die Pest für die meisten Leute. Ich kenne Leute, für die klappt das erstaunlich gut. Ja? Die haben ihre App, irgendwie Yasio oder halt irgendeinen Kalorien-Tracker. Und für die funktioniert das. Aber für mich persönlich funktioniert das auch nicht gut. Mir macht das keine Freude, alles abzuwiegen. Oder
brauchen wir nicht reden. Das ist scheiße. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber es hilft, sage ich jetzt mal.
Ja. Also es hilft auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja, was ist denn langfristig tragfähig? Wenn ich jetzt jemandem erzähle, pass auf, Herr Müller, ja, du willst jetzt, beim Hausarzt hat es nicht geklappt, jetzt kommst du zu mir, jetzt sage ich dir, du musst einfach, damit du in den 6 Monaten, in denen du die 5 Kilo oder 10 Kilo verlieren willst, einfach deine Kalorien tracken, mach das und dann verlierst du das. Ja, vielen Dank für den Tipp. Wenn er das nicht macht, dann kann ich das in ihn reinprügeln oder überlegen, wie er es macht, aber das macht ihm keinen Bock und dann macht er das nicht. Ja? Und dann kann ich dem erzählen, was er will, er macht es nicht und dann klappt es halt nicht. Wo ich aber ganz bei dir bin, sind 2 Sachen. Nämlich erstens, dass man, und das kriegt jeder hin, ja, wenn er es will, für wenige Tage mal ganz diszipliniert trackt. Es geht dann nicht darum, das so zu einer langfristigen Gewohnheit zu machen, aber was ich erwähnt hatte, ja, die 400 Kilokalorien in der Handvoll Erdnüsse, das würde man so nicht denken. Also der Großteil der Leute, die jetzt eine Zahl im Kopf hatten, wenn sie überhaupt eine hatten, weil viele, die haben ja gar keinen Bezug, die haben keine Idee von den Kilokalorien, die da irgendwo auf dem Teller liegen. Und alle, die eine Zahl im Kopf hatten, die werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich drunter gelegen haben. Und wenn ich aber mal hergehe und sage, ich mache das wegen mir für eine Woche oder wegen mir nur für 3 Tage, aber für die 3 Tage bin ich mal wirklich pedantisch diszipliniert und tracke alles. Ich gebe alles in irgendeinen Rechner ein und ich schreibe mal auf, was ich da zu mir nehme. Dann ist das total erhellend. Also dann werde ich in den 3 Tagen schon wie eine Verhaltensänderung dadurch auch bewirken, weil ich merke, oh krass, interessant, okay, dann, also das ist total spannend, einfach mal zu sehen, okay, so viel Energiedichte, so viel Kilokalorien sind in unterschiedlichen Nahrungsmitteln drin.
Also da würde ich dir, stimme ich dir
beipflichten oder das jedem empfehlen, das mal zu machen, vor allen Dingen, wenn halt jemand Gewicht verlieren will, ja, dann ist das eine low-hanging fruit mit sehr viel Mehrwert. Und das Zweite, wo ich dir auch absolut zustimmen würde, ist, dass die meisten Leute, die sagen, ich esse genug Protein, nicht genug Protein essen und keinen Plan haben. Und Protein zu tracken ist relativ einfach. Das machen wir nämlich nicht in Kilokalorien, sondern in Gramm. Also wenn du jetzt sagst, 1,6 Gramm, das wäre für mich, wenn jemand Gewicht verlieren will, eher so eine untere Grenze. Also ich finde 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist auch ein bisschen einfacher zu rechnen. Kann man wirklich bedenkenlos zu sich nehmen. Also es gibt dann Leute, die sagen, ja, ich habe gehört mit der Niere und sowas. Klar, wenn jetzt jemand irgendwie 80 ist und dialysepflichtig, okay, dann sollte man definitiv darüber sprechen. Aber wenn jemand keine Nierenerkrankung hat und so irgendwie in deinem Alter ist, ja, und irgendwie sonst gesund, ja, dann muss man wirklich keine Sorge vor zu viel Protein in der Ernährung haben. So, und wenn dann jemand hergeht und mal das trackt und einfach aufschreibt, wie viel Gramm Protein nehme ich zu mir, dann wird das unter diesen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Sau und dann aber... wie bitte?
Das sorgt bei den meisten für Entsetzen, wie viel zu wenig sie tatsächlich haben.
Das ist so, da ist eine riesige Diskrepanz, ja, wenn man es dann wirklich mal misst. Und wenn man es dann misst, dann kann man natürlich auch was ändern und eben systematisch also überlegen, okay, jetzt habe ich heute 2 Eier gegessen. Aha, oh Mist, da sind ja nur irgendwie 7 Gramm Eiweiß drin. Da brauche ich ja 5 Eier, damit ich irgendwie mal auf meine 30 Gramm morgens komme. Aha, wenn ich die habe, dann kann ich vielleicht noch das und das essen und mittags. Also dann etablieren sich irgendwie so Mahlzeiten, die proteinreich sind, die für Leute gut funktionieren. Wenn man sich vegan, vegetarisch ernährt, dann geht das auch. Dann ist es leider ziemlich schwierig. Ja? Also natürlich haben wir mehr oder einen deutlich höheren Eiweißgehalt in tierischen Nahrungsmitteln, in Fisch, ja, in magerem Fleisch. Aber auch wenn man sich vegetarisch ernährt, Quark, Magerquark zum Beispiel ist super, Hüttenkäse ist super, Eier sind super, ja, Cholesterin und Eier, das ist auch so eine Mehr, da können wir jetzt einen ganzen Podcast zu füllen. Also man muss
wir
es
machen
halt,
noch mal welche.
Also man muss es halt tracken und wenn man dann guckt, dass man auf seine 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder Idealgewicht kommt, dann ist das was, was relativ einfach zu bewerkstelligen ist und für viele Menschen, ja, wenn wir über Pauschalempfehlungen wieder sprechen, für viele Menschen einen spürbaren Unterschied machen wird und einfach das Leben deutlich leichter, wenn man Fett verlieren möchte.
Absolut. Also das, ja, ich sage ja, mich hat es für mich selber schockiert, nachdem ich es dann mal eine Zeit lang gemacht habe. Also Tracking macht keinen Spaß und deshalb ist der Ansatz von Moritz ist genial, dass einfach mal du kriegst ein Gefühl. Wenn du es mal eine Zeit lang machst, dann hast du irgendwann ein Gefühl und du merkst einfach auch, wo es hängt. Dann merkt man auch, dass beispielsweise, wenn man mal drauf schaut, Erdnüsse und Schokolade, da ist kalorientechnisch die böse Schokolade gar nicht mehr so böse, wenn ich es mit Erdnüssen vergleiche. Dass Erdnüsse dann im Vergleich wieder etwas sättigender sind, etc., das sind Nebenschauplätze, wo es letztlich nicht darum geht, denke ich jetzt einfach auch mal bei Moritz, sondern wirklich Sachen, wo man dann eben für die einzelne Person gucken muss. Aber wichtig ist, wir haben so ein Glauben im Kopf für viele Dinge und der bewahrheitet sich eben in der Realität ganz, ganz häufig nicht. Auch dazu, und die kennst du sicher genauso, gibt es super spannende Studien, dass selbst auch da wieder Profis, also Ernährungsspezialisten, Mediziner etc. gebeten wurden, ihre Nahrungsaufnahmen zu schätzen und also nicht zu tracken, sondern zu schätzen. Und man hat etwa 30% Diskrepanz. Und das ist richtig, richtig, richtig viel, wo sich also wirklich dauerhaft auch von Leuten, die Ahnung haben, komplett verschätzt wird, wie viel nehme ich wirklich auf und wie viel glaube ich, dass ich aufnehme. Das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Und deshalb ist es wichtig, sich solche Dinge, sei es jetzt für einen kurzen Zeitraum oder für einen längeren Zeitraum, sich wirklich mal ganz klar zu erfassen und bewusst zu machen. Und das macht keinen Spaß. Das ist nervig, das ist lästig und es ist ekelhaft, sich auf die Art und Weise mit Essen auseinanderzusetzen. Aber ich sage es jetzt mal schön, es dient einem höheren Zweck.
Genau, und es ist, finde ich, wieder die Frage, wie kann man sich denn leicht machen? Ja, für viele Leute ist es so ein Dauerthema und einfach so anstrengend. Und jetzt ist das Eiweiß, der Eiweißpunkt ist, wie gesagt, einer, der für viele Leute total gut funktioniert und der jetzt ein praktischer Tipp aus diesem Podcast wäre. Und ich würde es noch mal konkretisieren oder ein paar Sachen dazu sagen, weil es wirklich so relevant ist und vielleicht jetzt initial ein bisschen überfordernd. Also ich würde es nicht verkomplizieren oder komplizierter machen, als es ist, sondern wenn wir sagen, 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, was bedeutet das? Das ist also für so einen Durchschnittsmenschen, sagen wir mal, 150 Gramm Tagesbedarf. Und jetzt teile ich das auf 3 Mahlzeiten auf und dann muss ich halt morgens gucken, dass ich im Frühstück irgendwie 50 Gramm Eiweiß habe. Und das kann ich ganz leicht tracken. Also wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass jeder dann so seine Favorites entwickelt, die er dann regelmäßig isst. Und bei mir ist zum Beispiel an 6 von 7 Tagen esse ich so eine große Schachtel Magerquark. Da sind, ich glaube, 12 Gramm Eiweiß pro 100 Kilogramm. 12 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Das heißt, 500 Gramm sind dann 60 Gramm Eiweiß. So, das kann ich ganz einfach rechnen und dann habe ich schon mal 60 Gramm. Mittags kann ich dann wegen mir Eier essen und abends Fisch. So. Oder, wenn ich das nicht schaffe, funktioniert für viele Leute auch gut, Eiweißshakes zu nehmen. Ich bin im Grundsatz, oder würden ja viele Leute wahrscheinlich eine ähnliche Meinung haben, dass je verarbeiteter und industriell irgendwie artifiziell zusammengepumptes Essen ist eher nichts. Ja? Aber bei den Eiweißshakes ist der Mehrwert, dass ich meinen Eiweißbedarf decke und das relativ einfach im Alltag, so viel wert, dass ich diesen Negativaspekt, dass ich da auch irgendwie künstliche Süßstoffe und sowas dabei habe, ich persönlich sehr gerne in Kauf nehme. Also es ist ein sehr guter Deal. In der Hinsicht ganz spezifisch auf diesen Punkt bezogen. So, und dann habe ich also 3-mal am Tag irgendwie 50 Gramm Eiweiß, die ich esse. Und wenn ich das hinkriege, dann werden die meisten Leute diese Erfahrung machen, die wir jetzt vorhin beschrieben haben, ja, dass es auf einmal viel leichter fällt. Das passiert aber nicht einfach so. Das fällt nicht vom Himmel, die 150 Gramm Eiweiß. Da muss man sich drum kümmern und muss das ein bisschen planen und schauen, dass man das halt erreicht. Und das ist der erste Schritt. Viele Leute fragen dann, ja, ich habe irgendwie gelesen, hier pflanzliche Eiweiße und tierische und das Aminosäureprofil und kann ich dann auch 5 Mahlzeiten oder in 2 oder... Und das sind alles Sachen, damit kann man sich beschäftigen. Aber im ersten Schritt verlange ich von meinen Kunden, wenn wir merken oder entscheiden, das ist eine gute Herangehensweise erstmal, kriegt diese Basics hin. Es geht so oft um die Basics im ersten Schritt und das wäre beim Protein 3-mal am Tag zum Beispiel 50 Gramm. Das kann man einfach tracken. Das weiß man, ob man das erfüllt hat oder nicht. Das ist kein Hexenwerk. So, und wenn du das gemanagt hast, dann können wir uns um die i-Tüpfelchen kümmern. Ja? Genauso beim Sport und beim Schlaf kann man es genauso machen. Erstmal die einfachen Sachen in den Griff kriegen und dann kann man nachoptimieren und sozusagen auf eine Performance-Optimierung irgendwie abzielen und noch mehr rausholen. Und das macht dann auch richtig Spaß. Ja, das macht mir auch richtig Spaß. Es ergibt aber keinen Sinn, wenn man die Basics und das Fundament nicht im Griff hat. Und das wäre eben beim Eiweiß. Diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, 3-mal am Tag, ergibt dann irgendwie 50 Gramm pro Mahlzeit. So, nochmal ein bisschen rekapituliert, weil es mir irgendwie wichtig erscheint. Und ich glaube, viele Leute... Amen.
Nee, super. Auch vielen Dank für dieses kurze Ausführen vorher mit den Shakes, weil das wirklich auch so ein Punkt ist, da machen sich Menschen Gedanken über Süßstoffe, die nicht toll sind. Also brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist nichts, was man haben muss und was fein wäre. Also es ist okay. Also es führt nicht direkt zum Tod und es führt noch 2-mal weniger schnell zum Tod wie Übergewicht. Also das Hauptproblem ist einfach in dem Fall ganz klar das Übergewicht. Und ich brauche mir nicht Gedanken machen, ob ich da vielleicht auf ein bisschen Zusatzstoff verzichten könnte, wenn ich eigentlich ein viel, viel größeres Risiko jeden Tag mit mir rumschleppe. Und das ist das, was mir auch an deiner Art gefällt, dass du einfach so super basic bist, klar zu sagen, Leute, macht euch keinen Kopf über ein bisschen Süßstoff, wenn ihr 30 Kilo zu viel mit euch rumschleppt, weil was euch umbringt, ist nicht der Süßstoff, sondern was euch umbringt, sind diese 30 Kilo zu viel. Ihr müsst die runterkriegen, erstmal völlig egal wie, die müssen weg. Auch wenn man sieht, ja, das ist dann vielleicht ist eine Crash-Diät nicht so gut wie eine andere. Nein, scheißegal, krieg dein Gewicht erstmal runter. Guck, dass du dein Gewicht in Ordnung kriegst, weil das ist der größte Risikofaktor. Also jetzt nicht überhaupt, ich weiß ja, du bist noch im Schlaf oder wir beide haben ja noch ein paar andere Baustellen, über die wir irgendwann auch vielleicht mal noch in diesem Rahmen reden wollen. Würde ich zumindest sehr gerne machen. Aber das Hauptding ist einfach mal, krieg dein Gewicht runter und da im Prinzip, sofern es jetzt nicht darum geht, sich das abzuschneiden, Lisa Eckhart hat es so schön gesagt, klemm dir einen Böller unter den Arm, wenn der losgeht, bis 5 Kilo leichter, weil es den Arm wegreißt. Das ist die unschöne Variante, Gewicht zu verlieren. Aber das Fett ist einfach ein Killer und deshalb ist es wichtig und dann kann man auch mal was nicht ganz so Perfektes machen, um überhaupt mal dieses große Risiko auszuschalten und kann dann an kleine Detailoptimierungen gehen. Und das ist das, was mir gefallen hat, was du da sehr, sehr schön rübergebracht hast. Macht euch keinen Kopf um Kleinkram, solange große Sachen anstehen.
Genau, das ist, denke ich, ein Kerngedanke in unserer Arbeit. Ich habe total Lust und also ich habe richtig Freude daran, so kleinfitzelige Diagnostik zu machen, ja, und dann super differenziert auf einzelne Laborwerte zu gucken und Gendiagnostik und dann daraus, wenn jemand erhöhtes neurodegeneratives Risiko hat, die kleinsten, detailreichsten Implikationen abzuleiten und zum Beispiel einen differenzierten Trainingsplan zu entwickeln. Weil natürlich ist es für jeden irgendwie gut, Sport zu machen, aber wenn man halt ein Risikoprofil mal erhoben hat, dann kann man da schon kluge Sachen sich überlegen, wie man halt systematisch Risiko senkt. So. Und wenn aber jemand im ersten Schritt 3000 Schritte am Tag geht und einmal die Woche planlos durch den Wald hechelt, dann denke ich mir, ja, da müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken über differenzierte Intervallzeiten von irgendwelchen VO2max-Trainings überlegen, sondern es geht um die Basics. Und wenn du die erfüllt hast, dann freue ich mich auf das, was dann als i-Tüpfelchen draufkommt und wo ich, wie gesagt, Freude dran habe. Aber im ersten Schritt geht es um die Basics und das hast du nochmal gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Danke.
Ja, nee, also das ist das, wie du das sagst, es macht richtig Spaß, einen Trainingsplan auszuarbeiten mit Mikrozyklen, mit Makrozyklen und allem Möglichen schießt mich tot. Aber wichtig ist erstmal jemand, der nur auf dem Sofa sitzt, dass er überhaupt seinen Arsch hochkriegt, auf gut Deutsch gesagt, und anfängt irgendwas zu tun, sich so ein bisschen wenigstens zu bewegen. Und da ist dann auch erstmal, solange das auf einem normalen Level bleibt, keine Bewegung falsch. Ich bin jetzt kein Freund von, weil ich es bewegungstechnisch nicht sinnvoll finde, von Stockentenlaufen. Also diese Walking-Geschichte im Wald. Aber wenn jemand den Stock braucht, dass er losläuft und sich bewegt und meinetwegen am Tag 2000 Schritte mehr macht im Schnitt, bitte nimm die Stöcke mit, beweg dich.
Du, wenn ich auf den Berg gehe, ich habe meistens die Stöcke dabei, auch wenn ich renne.
Berg ist, ja, jetzt fängt er wieder mit sowas an. Natürlich, auf dem Berg ist ja okay, da kann man das ja haben, da macht es auch durchaus Sinn und da ist eine Entlastung. Und da sollten es dann idealerweise Teleskopstöcke sein, weil du für bergauf und bergab ein bisschen eine andere Länge brauchen kannst, etc. Klar, aber wenn es um den Alltag geht, das, was sich die Leute davon versprechen, das erfüllen sie nicht. Der Kalorienverbrauch wird nicht so viel höher, dafür wird das eigentliche Laufmuster wird schlechter, sage ich jetzt mal so völlig überheblich, weil wir einfach, was beim Langlaufen funktioniert, weil man sich da wegschieben kann tatsächlich, weil man auf einer gleitenden Unterfläche ist oder auf einem gleitenden Untergrund, das funktioniert so beim Laufen eben nicht. Aber die Langlauffirma hat eben einen zusätzlichen Absatzmarkt gebraucht. Und daraus sind dann die Walking-Stöcke und das Walking entstanden. Wenn es die Leute rausbringt, Leute, bewegt euch, geht raus mit euren Stöcken, alles gut, ich werde über keinen lachen, Bewegung ist wichtig. Punkt.
Bin ich ganz bei dir. Ich finde Nordic Walking super. Wer da Freude dran hat, kann ich bedingungslos unterstützen. Super.
Nee, absolut. Hauptsache bewegt und Hauptsache idealerweise auch wirklich draußen. Auch und den ganzen Körper benutzen. Nicht nur im Sitzen irgendwelche Gewichte schieben. Das ist einfach nicht alltagsrelevant. Aber auch da könnten wir wahrscheinlich wieder 3 Podcasts drüber machen. Moritz, was fehlt uns denn noch zum Abnehmen? Was, über was müssen wir unbedingt noch reden? Wir sind hier schon wieder endlos unterwegs, was ich cool finde. Ich habe hier Spaß dran. Aber was fehlt uns denn noch?
Also, ich habe ja schon gesagt, ich finde immer Schritt zurück und so Big Picture wichtig. Ja. Und wenn man so den Tanz der Erkenntnis tanzt und sich einfach unterschiedliche wissenschaftlichen Daten anguckt, ja, dann finden wir ja selten die alleinig selig machende Wahrheit. Mhm. Also da kann man dann molekulare Mechanismen angucken, man kann sich Interventionsstudien angucken, man kann irgendwie epidemiologische Daten oder männliche Randomisierungsstudien anschauen, man kann überlegen, was evolutionsbiologisch Sinn ergibt und. Und das muss dann halt so ein Gesamtbild ergeben, wo man möglichst viel Schnittmenge für bestimmte Interventionen findet. Und die muss man dann personalisieren. Also es ist schwierig abzubilden und an vielen Punkten, weil Gesundheitsförderung und Gesundheit eben ein langer Prozess ist, viele Störfaktoren und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt aber macht, dann findet man bei vielen Gesundheitsthemen und auch beim Abnehmen, dass die zwei Sachen, die wir schon angerissen haben, nämlich Ernährung und Training oder Bewegung, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Und als dritten Punkt würde ich aber den Schlaf noch anfügen. Ah, genau, du machst schon die richtige Geste. Das ist bei vielen anderen Gesundheitsthemen auch so, aber eben auch beim Abnehmen. Also gibt es ganz witzige Studien auch, wo man zum Beispiel, also jetzt habe ich gesagt, molekulare Ebene, was kann man da beobachten? Man kann beschreiben, dass wenn wir Schlafmangel haben, dass dann mehr Ghrelin im Organismus am Folgetag ist. Ghrelin ist ein Hormon, das macht uns hungrig. So. Dann sehen wir in Interventionsstudien, dass wenn wir Leute tatsächlich Schlaf restriktieren, dass die am Folgetag mehr in sich reinschaufeln. Man sieht, dass gab mal eine ganz eindrückliche Studie, ich glaube 2010 irgendwie Bexton oder Buxton oder sowas, da sind die hergegangen und haben junge Leute, also wie mich, haben die ins Labor gepackt und haben die deren Schlafenszeit restriktiert irgendwie auf 4-5 Stunden. Das ist jetzt schon wenig, der Durchschnittsdeutsche schläft mehr, aber es gibt auch genug, die wirklich nicht mehr schlafen. Und da hat man nach 4 Tagen gesehen, dass man die in einen Prädiabetes rein manövrieren konnte mit dieser relativ simplen Intervention. Also man sieht, wenn man kurzfristig Schlafmangel hat, dann führt das schon dazu, dass man dann im Labor Langzeitblutzucker und nüchtern Insulinwert, also nicht Langzeitblutzucker, aber man, also man sieht, kann das dann abbilden, laborchemisch, dass die Leute stoffwechselungesund sind. Oder im Tiermodell, oder. Also wenn man diesen Tanz der Erkenntnis jetzt tanzt mit diesen verschiedenen Studiendesigns, dann sieht man, wir müssen uns auch um unseren Schlaf kümmern. Das heißt, wenn wir jetzt hier kluge Sachen zur Eiweißaufnahme irgendwie erzielt haben und dazu, dass es schon Sinn ergibt, Sport zu machen, unter Gesundheitsaspekten sowieso, aber auch in Bezug auf Gewichtsverlust, dann müssen wir eben auch sagen, dass es auch wichtig ist, gut zu schlafen. Also wer nur 4 Stunden die Nacht schläft, der wird sich einen abkaspern. Der wird vielleicht es auch schaffen, Gewicht zu verlieren, aber der wird sich richtig, richtig schwer tun. Das heißt, das wäre ein Punkt, der sowieso sortiert gehört, also auch wenn man auf Gesamtmortalitätsrisiko und so weiter guckt, alles spricht dafür, seinen Schlaf zu sortieren, bevor man sich zum Beispiel um Eisbaden kümmert. Aber es ergibt auch Sinn, in Bezug auf Gewichtsverlust darauf zu achten, dass wir eben gut schlafen. Das finde ich noch eine wichtige Ergänzung.
Ja, super. Nee, die Studien kenne ich tatsächlich auch und die sind sehr, sehr eindrücklich, was zu wenig Schlaf. Und dafür muss man sich auch darüber im Klaren sein, also Schlaf ist nicht Zeit, die ich im Bett rumliege, sondern Schlaf ist einfach wirklich auch Zeit, wo ich schlafe. Da geht es dann auch um Schlafqualität etc., dass das extremste Folgen für den Organismus auch hat. Und irgendwie ist total komisch, aber Schlaf hat bei uns so ein bisschen ein schlechtes Standing. Das ist so, also gefühlt, je weniger einer schlafen muss, umso ein geilerer Typ ist es. Und umso besser ist er und umso cooler ist er. Wird so ein bisschen Zeit, hoffentlich schaffen wir das, der Moritz und ich und vielleicht auch noch ein paar andere, das auch wieder zu drehen. Cool sind die Leute, die viel schlafen, weil die nämlich auch in ihrer wachen Zeit viel mehr gearbeitet kriegen, obwohl die Wachezeit kürzer ist als bei den anderen, weil sie einfach eine andere Grundleistungsfähigkeit haben. Und auch wenn du jetzt denkst, ja, ich komme mit wenig Schlaf aus, die Chance, dass du wirklich zu diesen, was weiß ich, 1 oder 2% gehörst, die ganz, ganz wenig brauchen, ist super gering, weil so eine Ausnahme sind die meisten von uns nicht, sonst wär's keine Ausnahme mehr. Und dann überleg dir mal, was du hinkriegen könntest, wenn du wirklich ausgeschlafen wärst.
Absolut. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass so die letzten 5 Jahre sich da relativ viel getan hat. Also es gab ja ein paar coole populärwissenschaftliche Bücher und Podcasts. Also zum Beispiel Matthew Walker, finde ich, kann oder möchte ich gerne empfehlen für Leute, die sich da inhaltlich mit beschäftigen möchten, die ein bisschen so ein Shift ermöglicht haben in der öffentlichen Wahrnehmung oder sowas, welche Relevanz Schlaf hat. Aber es spielt leider weiter eine untergeordnete Rolle oder es findet einfach zu wenig Beachtung. Also ich erinnere im Studium vor 10 Jahren ungefähr, da wurde gerade das glymphatische System entdeckt damals und fand ich total spannend, dass dieses, wenn man jetzt über Demenzrisiko spricht, gibt es ja diese Plaque-Hypothese, die ein bisschen platt ist, die Plaque-Hypothese, aber die da wahrscheinlich schon auch ein Faktor ist, dass eben so Beta-Amyloid und irgendwelche Taufibrillen und sowas, also so Proteinverklebungen im Gehirn, ja, das Gewebe verändert und das dann wie Abbild einer neurodegenerativen Entwicklung ist und wir dann irgendwann eine Demenzmanifestation haben.
Und also das lymphatische System. Nicht, dass jemand den Moritz falsch verstehen will. Da wurde nicht das lymphatische System entdeckt, sondern das lymphatische System im Kopf oder im Gehirn, wo man bisher dachte, dass das nicht existiert. Und das hat man dann gefunden, dass es also auch im Gehirn oder im Kopf-Gehirn-Bereich, bisher ging man von dieser Blut-Hirn-Schranke etc. aus, also bitte versteht den Moritz nicht falsch, das normale lymphatische System war bekannt, aber eben nicht in dem Bereich.
Genau, und das im zentralen Nervensystem, das ist eben das glymphatische System mit G vorne. Und da hat man dann entdeckt, dass während des Schlafes diese alten Proteine da abtransportiert werden. Also da schrumpfen dann die Zellen so ein bisschen und dann wird da zwischen den Zellen ein bisschen Platz und dann kann das Nervenwasser kann das abtransportieren. Und das fand ich total spannend und dachte, oh, cool. Und dann hatten wir unseren Psychiatrieblog und ich habe den Psychiater in der Vorlesung zur Demenz gefragt, es gibt ja jetzt diese tolle Forschung, das ist doch total faszinierend, können Sie was zu Schlaf- und Demenzerkrankung sagen? Und da hat er mich angeguckt, als wäre ich irgendwie der letzte dahergelaufene Heini und meinte, er weiß jetzt gar nicht, was die Frage soll und das ist ja jetzt albern und was soll das überhaupt? Also hat mich so ziemlich abgewertet, so habe ich erlebt mit meiner Frage. Und ich glaube, in der Medizin laufen weiter viele Leute rum, die irgendwie den Knall noch nicht gehört haben, was Schlaf angeht. Und das ist ziemlich schade, weil eben auch da so ein riesiger Potenzialraum drin liegt. Und ich glaube, das hast du auch angesprochen, dass der Schlaf ein Lebensstilbereich ist, der für viele Menschen relativ einfach und ziemlich schnell eine unmittelbar andere Alltagserfahrung ermöglicht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Gewicht verlieren oder ich möchte irgendwie Muskulatur aufbauen oder, dann sind es ja zum Beispiel im Training sind das ja Wege oder Entwicklungen, für die man Geduld braucht, ja, und das schon einbetten muss in so einen Sinnrahmen, dass man eben dabei bleibt und dann aber irgendwann im Alltag einen Unterschied bemerkt. Beim Schlaf ist es so, dass meine Erfahrung mit meinen Kunden und Klienten ist, dass die allermeisten, und ich weiß, da würden jetzt viele Ärzte mir auch wieder widersprechen und sagen, nein, das ist ein riesiges Problem und das kann man hier nicht einfach so mal schnell beheben. Es wird natürlich Leute geben, ja, wenn irgendjemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat und da andere Sachen mit reinspielen, dann will ich mir nicht anmaßen zu sagen, ja, der soll mal mit mir sprechen und dann hier zack, die Wups, optimieren wir den Schlaf und dann ist doch alles schick. Das ist nicht immer so einfach, aber es ist bei dem überwiegenden Großteil der Menschen, die schlecht schlafen, und das sind eben sehr, sehr viele, so, dass man wenn man die richtigen Stellschrauben identifiziert und das mit ein bisschen Systematik angeht und dann eben das wieder trackt, also sind wir wieder bei der Frage, okay, diese Studie von Spreckley, okay, wir wollen jetzt besser schlafen, okay, wir entscheiden das mal und dann monitoren wir es und da haben wir eben neben der subjektiven Schlaferfahrung dank unserer Uhren und Patches und Ringen und weiß der Geil was, eine tolle Möglichkeit, das total einfach zu quantifizieren und da nochmal eine Rückkopplung zu haben, die das irgendwie objektiviert und dann verändern wir die Stellschrauben und dann sehen wir, Tiefschlaf, REM-Schlaf wird länger, weniger Wachphasen, ruhigerer Schlaf, längerer Schlaf. Und das korreliert eben mit der Alltagserfahrung, dass wir uns wacher fühlen, dass wir uns leistungsfähiger fühlen, dass wir bessere Entscheidungen treffen und das einfach dann diesen zeitnahen, unmittelbaren Unterschied im Alltag macht. Das ist, finde ich, ein bisschen das Schöne am Schlaf, den wir jetzt in Bezug auf den Gewichtsverlust irgendwie hier noch reingebracht haben, aber der sich eben langfristig unter Gesundheitsaspekten auch lohnt zu sortieren und der eben dieses Merkmal hat, dass es so einen unmittelbaren Alltagsunterschied macht für viele Menschen.
Ja, na, ist toll, dass du ihn reingebracht hast, weil auch das ist was viele für sich so nicht realisieren. Also auch das ist was ich im Alltag mitkriege. Du wirst ja, wenn du trainierst, du wirst nicht während dem Training besser.
Du wirst schlechter
während des Trainings. Das Training verschlechtert deine Leistung und dann brauchst du den Schlaf und die Ruhephase, dass der Körper die Zeit hat und die Möglichkeit hat, das zu verbessern, was ihn davor irgendwo in gewisser Weise an eine Grenze gebracht hat. Also das Training selber macht nicht besser, Leute. Das, Das Gegenteil ist, so wie du sagst, das Gegenteil ist richtig. Deshalb, Schlaf ist so verdammt wichtig. Also, das ist die Sache, die unglaublich viel im Körper verbessert und optimiert. Um da noch, weil es gibt so einen Kollegen, will ich gar nicht sagen, so einen Typen, der sich selber als Kollegen bezeichnet. Seitenschlaf ist im Übrigen besser, wenn es um die Entschlackung in Anführungszeichen vom Gehirn geht oder um diesen Abtransport von den Proteinen etc. Gibt es Messungen darüber, dass das auf dem Rücken nicht so gut funktioniert, wie wenn der Kopf auf der Seite liegt. Also ist eine relativ neue Forschung. Also macht euch keinen Kopf, wenn ihr auf der Seite schlaft. Ist völlig okay. Und der Mensch darf, nein, im Gegenteil, soll sogar auf der Seite schlafen. Spannenderweise gibt es auch kein Tier im Normalfall, was auf dem Rücken schläft, sondern Tiere schlafen immer mit seitlich gelegtem Kopf, wenn sie denn schlafen im Liegen. Das heißt, der Mensch darf sehr gerne auf der Seite schlafen. Es gibt da so interessierte Kreise, die da was auch immer für wilde Behauptungen aufstellen mit verkürzten Iliopsoas und keine Ahnung was alles. Glaubt's bitte nicht, ist Quatsch. Der Mensch schläft sehr gern und sehr gut auf der Seite. Eurem Gehirn tut es gut.
Das ist jetzt wieder vielleicht auch ein Beispiel dafür, first things first. Ja, wir müssen priorisieren, wenn wir über Gesundheit und Intervention sprechen. Und wie beim Eiweiß, überhaupt den Tagesbedarf zu decken, würde ich beim Schlaf sagen, naja, also man kann sich dann in so kleinfitzigen Sachen verlieren, aber im ersten Schritt würde ich mal gucken, okay, was ist meine subjektive Schlaferfahrung, was spuckt die Uhr aus und wo wollen wir jetzt unser Augenmerk drauf legen? Und da gehört sehr wahrscheinlich nicht die Schlafposition zu, beziehungsweise kann man dann sich die Daten rauspicken, die eben die eigene Meinung untermauern und die sich dann an Punkten diametral widerspricht. Also es wird dann auch, oder ich weiß, es gibt auch Daten zu Schlafposition und Atmung und sowas und das ist dann so verwirrend an Punkten, dass man eben diesen Schritt zurückgehen muss und überlegen, okay, was machen wir überhaupt? Und das dann personalisieren.
Ja, cool. Moritz, du, wir könnten sicherlich noch eine Stunde weitermachen, irgendwie.
Ja, wir machen einfach nochmal einen Podcast.
Ich würde gerne nochmal einen mit dir machen, weil es auch so ein bisschen schön ist. Das ist ja, du bist ja jetzt keiner, der einfach nur so, du bist ja nicht so ganz streamlined, sondern manchmal kratzt so ein kleines bisschen. Und das, ich finde das ja cool. Ich mag das, ja. Und deshalb fände ich es total cool, wenn wir das nochmal machen. Jetzt schauen wir mal, ob es 3 Leute zuhören oder ob 7 vielleicht sogar sind. Vielleicht kriegen wir auch noch ein paar mehr und dann machen wir auf jeden Fall nochmal einen. Was muss noch was raus? Jetzt?
Nee, hat mich gefreut, dass wir gesprochen haben. Ich habe mich gefreut, dass wir so diesen, also was ich jetzt wiederholt gesagt habe, diesen Schritt zurück irgendwie gewagt haben und so ein bisschen Metaebene beleuchtet, weil das ist was mir fehlt, ja. Es fehlt mir Strategie und Wissenschaft und Big Picture, wenn man über Gesundheitsförderung spricht. Viele Leute haben eine Meinung, aber wenige haben einen Plan. Und das finde ich, haben wir gut uns auf diesem schmalen Grat irgendwie begeben und dadurch manövriert. Und hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast in einen Podcast. Ich danke dir sehr.
Sehr, sehr gerne und sehr, sehr gerne jederzeit wieder. Moritz, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ist für alle, die zuhören, war es eine ziemliche Bereicherung und kann man gut was rausziehen und einfach einen Schritt zurückgehen und vielleicht nochmal anhören. Also, Moritz, ich danke dir recht herzlich. Bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Ciao,
tschüss. Das war eine weitere Folge im Podcast Länger leben. Wenn du schon ein paar Mal reingehört hast, dann wirst du es längst bemerkt haben. Es geht um so viel mehr als nur darum, länger zu leben. Nämlich ganz grundsätzlich die Frage, wie wir die beste und gesündeste Version von uns selbst werden. Denn dadurch schaffen wir nicht nur die besten Voraussetzungen, um tatsächlich gesund alt zu werden, sondern auch dafür die Aufgaben, für die wir angetreten sind, zu erfüllen und tragende Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben zu entwickeln. Ich kombiniere moderne Medizin mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und einem gesunden Pragmatismus, um dich dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Ich arbeite auch im 1:1 mit Menschen zusammen. Und wenn du Interesse an solch einem persönlichen Mentoring hast, dann lass uns sprechen. Auf moritzbinder.com findest du mehr Infos und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Termin zum Kennenlernen zu buchen. Für jetzt danke ich dir, dass du heute dabei warst. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.